Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich begrüße Sie heute recht herzlich zu dem Pfingstfest 2020. Und wie wir alle wissen, ist es das Pfingstfest, das uns daran erinnert, dass damals die neutestamentliche Kirche an diesem Tag den Heiligen Geist empfangen hat. Und wie wir sehen werden, ist der Glaube ein wichtiger Bestandteil, könnte man sagen, des Heiligen Geistes. Und so hat Christus einmal eine sehr interessante und bemerkenswerte Frage gestellt. Er gab ein Gleichnis und dann fragte er seine Zuhörer: Meint ihr, wenn der Menschensohn zurückkommt auf diese Erde, wird er Glauben finden? Und diese Stelle finden Sie in Lukas Kapitel 18, Vers 8, die will ich gar nicht aufschlagen, aber dort stellt er diese Frage. Und es ist wichtig für uns, dass wir darauf eine Antwort haben. Denn nehmen Sie das ganz persönlich. Christus fragt Sie, wird er bei Ihnen Glauben finden? Und es geht um den wahren Glauben. Ich spreche nicht von irgendeinem Glauben an irgendeine Gottheit, irgendeines Phänomen. Nein, es geht um den wahren Glauben. Aber auch da gibt es zwei verschiedene Arten von Glauben, könnte man sagen, die beide notwendig sind. Und viele kennen diese Unterscheidung gar nicht, dass die Bibel von zwei verschiedenen Arten von Glauben spricht, die wir alle als Christen haben müssen. Zunächst einmal geht es mir um den Glauben an Gott, den Glauben an Gott den Vater, den Glauben an Jesus Christus, den Glauben an sein Wort und den Glauben an seine Wunderkraft. Und wir finden einige Stellen in der Bibel über diese Art Glauben, den wir haben müssen, den wir sogar alle haben müssen, noch bevor wir getauft werden, noch bevor wir den Heiligen Geist erlangen. Und wir lesen in Römer Kapitel 9 und in Vers 33. Da heißt es, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, an Jesus Christus, der soll nicht zu Schanden werden. Zunächst einmal müssen wir an Jesus Christus glauben. Wir müssen aber auch an Gott, den Vater, glauben. In Markus Kapitel 11, da sagt Christus uns dies sehr deutlich. Markus, Kapitel 11, und lesen wir Vers 22. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, Gott den Vater. Wir müssen sowohl an Jesus Christus glauben, als auch an Gott den Vater. Nun kehren wir zu Römer zurück. Römer Kapitel 10 sagt uns, wie wir zunächst einmal diesen Glauben an Gott, an Christus erlangen können. Da heißt es in Römer Kapitel 10 und in Vers 14: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Vers 15: Und wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Schauen Sie sich hier diese Entwicklung an. Zunächst einmal muss man natürlich an Gott glauben, wenn man ihn anruft, wenn man zu ihm betet. Und wie kann man an ihn glauben, wenn man gar nichts von Gott weiß? Und wie kann man etwas von Gott wissen, es sei denn, die von Gott ordinierten Prediger, die dazu ausgesandt sind, verkündigen uns den wahren Gott. Und dann lesen wir weiter in Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Wir müssen natürlich als wahre Prediger das Wort Christi predigen. Das Wort der Bibel. Jesus Christus ist ja nun das Wort. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, wie es im Johannesevangelium 1. Kapitel geschrieben steht. Also hier sehen wir deutlich, dass der Glaube an Gott, an den wahren Gott, sowohl den Vater als auch den Sohn, aus der Predigt der von Gott gesandten Prediger kommt. Nicht jemand, der von sich vorgibt, er sei ein Prediger, der sich selbst irgendwie dieses Amt anmaßt. Nein, er muss von Gott dazu ordiniert sein. Er muss von Gott dazu bestimmt sein, die Wahrheit predigen zu können. Zunächst einmal muss er selber die Wahrheit verstehen. In Apostelgeschichte 20 macht Paulus wiederum diese gleiche Wahrheit deutlich. Apostelgeschichte 20 und in Vers 20. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr oder die Reue zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Auch hier wiederum, Paulus hat es verkündigt, er hat die Reue gepredigt und den Glauben an Jesus Christus und natürlich auch den Glauben an Gott, den Vater. Denn schauen Sie, ohne Glauben an Gott und auch an unseren Lohn, den er uns geben wird, wenn wir uns auf richtige Weise verhalten, ohne diesen Glauben können wir Gott nicht gefallen. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 und in Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und hier wird dieser Glaube definiert, von dem ich jetzt spreche. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Sie können ja nicht zu Gott kommen, Sie können ja nicht zu Gott beten, jedenfalls nicht auf richtige Weise, wenn Sie sich gar nicht sicher sind, dass es Gott überhaupt gibt. Der muss glauben. Und wir werden gleich noch sehen, was Glaube bedeutet. Dass Gott ist, dass er existiert und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Suchet, und so werdet ihr finden. Ich möchte hier an dieser Stelle kurz etwas Ihnen anbieten. Viele meinen, Gott sei eine Dreieinigkeit, aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bestehend und verstehen nicht, wovon sie reden. Wir haben eine kostenlose Broschüre. Ist Gott eine Dreieinigkeit? Und diese Broschüre zeigt Ihnen, dass Gott keine Dreieinigkeit ist, dass Gott aus dem Vater und dem Sohn besteht. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von sowohl dem Vater als auch dem Sohn ausströmt. Und gleichzeitig eine weitere Broschüre, denn wenn wir beten, dann sollten wir auf die richtige Weise beten. Und die Jünger kamen zu Christus und fragten ihn ja, wie sollen wir beten? Lehre uns zu beten. Und so haben wir eine Broschüre mit diesem Titel, Lehre uns zu beten. Und diese Broschüre, eine etwas umfangreiche Broschüre, geht auf das Gebet von Jesus Christus ein, das er den Jüngern gibt als Anleitung. Und zeigt ihnen, wie sie auf richtige Weise, auf erfolgreiche Weise beten können. Aber ohne den Glauben an Gott können wir Gott nicht gefallen. Ohne den Glauben an die Tatsache, dass er uns belohnen wird für das, was wir auf richtige Weise tun, können wir Gott nicht gefallen. Und so müssen wir auch in etwas weiteres glauben. Lesen wir dies in Psalm 78. Psalm 78 und Vers 32. Denn wenn wir zu Gott beten, dann erwarten wir auch eine Antwort, denn sonst, warum beten wir? Im Psalm 78 und Vers 32, da geht es um das ungläubige alte Volk Israel. Und da heißt es, und bei alledem sündigten sie noch mehr und glaubten nicht an seine Wunder. Sie hatten die Wunder erlebt, aber vielleicht dachten sie, naja, das kann alles auf natürliche Weise erklärt werden. Oder sie glaubten nicht daran, dass Gott wiederum Wunder tun könnte. Glauben Sie daran, dass Gott ein Gott ist, der eine Wunderkraft hat und der Wunder in Ihrem Leben vollbringen kann? Ist das der Glaube, den Jesus Christus bei Ihnen finden wird, wenn er zurückkommt? Schauen Sie, die Welt hat diesen wahren Glauben an Gott, den wahren Gott, an den wahren Jesus Christus, keineswegs. Und wir lesen dies auch in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und angefangen Vers 6. Hier ist es auch Petrus, der diese Stelle, die eben Paulus verwandt hat, erneut zitiert aus dem Buch Jesaja. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und er ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, an dem wahren Jesus Christus. Man mag an einen falschen glauben, es geht um den wahren Jesus Christus hier. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Schauen Sie, Gott hat ihnen nicht die Augen geöffnet. Er wird es in der Zukunft tun, in den meisten Fällen. Aber zurzeit sind die Menschen dieser Welt blind. Blind für die Wahrheit. Und vielfach ist es auch so, dass sie nichts davon wissen wollen, was die Bibel sagt, was die Bibel wirklich sagt. Sie haben ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Vorstellungen, glauben ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Überlieferungen. Und wenn dann jemand ihnen erzählt, dass dies gar nicht so richtig ist und dass die Bibel etwas ganz anderes sagt, dann wollen sie es nicht glauben. Wie zum Beispiel die Dreieinigkeit. Nun, wir glauben an die Dreieinigkeit, weil unsere Kirche es lehrt. Ich will gar nichts anderes hören. 2. Petrus, Kapitel 3. Und angefangen in Vers 5. Denn sie wollen nichts davon wissen. Andere Übersetzungen haben hier, sie sind bewusst ignorant, bewusst unwissend. Sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. Warum wurde sie vernichtet? Weil die Menschen in Sünde lebten. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber soll euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Aber sie wollen nichts davon wissen, dass es ein Gericht geben wird und dass Jesus Christus zurückkommen wird, um die Menschen zu richten, zu belohnen und zu bestrafen. Aber dieses Nicht-Wissen-Wollen ist Sünde. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 16, was Jesus gesagt hat, was er tun wird. Und fangen wir mit Vers 8 an, Johannes Kapitel 16 und Vers 8. Und wenn er kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Schauen Sie, wenn wir nicht an den wahren Jesus Christus glauben, dann ist das Sünde. Das ist das, was hier geschrieben steht. Und Gott, Jesus Christus, wird der Welt die Augen darüber auftun, dass sie in Sünde gelebt haben, weil sie den wahren Jesus Christus als einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses angesehen haben und sich von ihm abgewandt haben oder ihm gar nicht die Gelegenheit gegeben haben, in ihrem Leben zu wirken. Er sagt dann in Vers 10 über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt, Satan der Teufel, bereits gerichtet ist. Aber die Situation ist natürlich die, er ist nach wie vor auf seinem Thron. Er herrscht nach wie vor über diese Welt, die ihn nach wie vor als ihren Gott akzeptiert, denn er ist ja der Gott dieser Welt. Aber auch hier ist wichtig, etwas zu begreifen. Dieser Glaube an Gott den Vater, an Jesus Christus, das ist nicht etwas, das sie sich selbst erarbeiten können. Dieser Glaube muss von Gott kommen. Er bietet ihn uns an, doch wir müssen ihn annehmen. Denn was wird gesagt über Jesus Christus in Hebräer Kapitel 12 und in Vers 2? Hebräer Kapitel 12 und Vers 2. Wir sollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Er muss uns diesen Glauben an ihn und an den Vater geben. Er ist somit der Anfänger des Glaubens. Und wie wir sehen werden, ist er auch unser Vollender, der Vollender des Glaubens. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber er ist der Anfänger des Glaubens. Und so ist der Glaube an Gott der Glaube an Jesus Christus ein Geschenk, eine Gabe von Gott. In Epheser Kapitel 2. Deswegen sagen wir immer und immer wieder, sie können nicht hinausgehen in die Welt und dann ihre Verwandten, ihre Freunde bekehren wollen, weil sie meinen, ja, sie verstehen es ja, dann müssten die es ja auch verstehen. Gott hat ihnen den Glauben angeboten, er hat ihnen den Glauben exklusiver angeboten, vielleicht in ihrem Familienkreis. Und wenn er anderen den Glauben nicht anbietet, und das ist seine Entscheidung, sein Prärogativ, dann können sie in Anführungszeichen mit Engelszungen reden, das wird nichts bringen. Im Gegenteil, sie werden nur Streit und Zorn und Zwist erzeugen, wenn sie anderen die Wahrheit aufdrängen wollen, die sie die Wahrheit gar nicht hören wollen. Und wir lesen dies in Epheser Kapitel 2 und in Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der Glaube, auch an Gott, der Glaube an Jesus Christus, ist eine Gabe, muss ein Geschenk sein, das von Gott kommt. Und so ist es Gottes Geist, diese Kraft, die von Gott ausgeht, der zunächst mit uns wirkt und der uns diesen Glauben gibt. Oder um es richtig auszudrücken, es ist Gott, der uns diesen Glauben durch seinen Geist gibt. Der also mit uns wirkt, noch bevor wir zur Taufe gelangen. Aber es geht nicht nur um diesen Glauben an Gott. Das ist eine Notwendigkeit, eine Voraussetzung. Aber dieser Glaube an Gott führt zu einem weiteren Glauben. Und das ist der Glaube Gottes. Das ist der Glaube Jesu Christi. Und dieser Glaube wird in ihnen wohnen, wenn sie den Heiligen Geist erlangen. Wenn der Heilige Geist in sie hineinfließt, dann ist er nicht nur bei ihnen, dann ist er auch in ihnen. Und es ist der Glaube Jesu Christi, den man eben bei der Taufe erlangt mit dem Heiligen Geist. In Johannes Kapitel 14 und Vers 17 sagt das Christus seinen Jüngern, die damals ja noch nicht bekehrt waren, die damals ja den Heiligen Geist noch nicht hatten. In Johannes 14 und Vers 17, da sagt er, ich will euch geben den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Schauen Sie auch hier wiederum. Den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht, sie kennt ihn nicht, sie versteht ihn nicht, sie weiß nichts von ihm. Ihr kennt ihn, ihr versteht ihn, ihr wisst, worum es geht. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zum damaligen Zeitpunkt war der Heilige Geist schon bei ihnen, wirkte mit ihnen, aber er würde in ihnen sein. Und zwar würde dies geschehen im Zeitpunkt des Pfingstfestes, wie dies in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird. Und so finden wir verschiedene Aussagen in der Bibel, die von dem Glauben Jesu Christi in uns sprechen. Nun, in vielen Fällen, wenn man die Lutherbibel 2017 sich zum Beispiel anschaut, die ich hier vor mir liegen habe, da geht das nicht so klar daraus hervor. Da ist die Übersetzung nicht so deutlich. Deswegen möchte ich Ihnen hier diese Stellen zu Gehör bringen. In Galater Kapitel 2 und in Vers 16. Da heißt es hier zunächst einmal aus der Lutherbibel zitiert, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht oder gerechtfertigt. So wird es hier in der revidierten Lutherbibel übersetzt, aber es ist nicht ganz akkurat. Wenn Sie eine Elberfelder Bibel haben und wenn Sie dann sich die Fußnoten anschauen, da wird es wie folgt wiedergegeben, dass der Mensch durch den Glauben Christi gerecht wird. Wir haben an Jesus Christus geglaubt, damit wir aus oder durch den Glauben Christi gerechtfertigt werden. Also zunächst einmal glauben wir an Christus, aber dann muss es dazu kommen, dass der Glaube Christi in uns wohnt, der uns gerecht macht, gerechtfertigt macht von vergangenen Sünden, aber auch gerecht macht in dem Maße, wenn wir wieder sündigen, wieder dann Vergebung der Sünde erlangen und Gerechtfertigung wiederum erhalten von Gott. Und der uns auch die Kraft gibt, nebenbei gesagt, gerecht zu leben. In Galater 2 und Vers 20 heißt es dann, Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben, so übersetzt es die Lutherbibel. Aber die Lutherbibel 2009 sagt, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Das ist der Glaube von Jesus Christus, der in uns wohnt. Die Elberfelder Bibel merkt an, dass es wörtlich sogar heißt, ich lebe im Glauben an den des Sohnes Gottes, also an den Glauben des Sohnes Gottes. Man muss daran auch glauben. Man muss daran glauben, dass Jesus Christus in uns wohnt. Man muss daran glauben, dass sein Glaube in uns wohnt und muss dann natürlich auch diesen Glauben Christi in uns wirken lassen. Diesen unerschütterlichen Glauben, den wir gleich näher besprechen werden. In Galater Kapitel 3 und Vers 22. Auch hier wiederum. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Aber das wäre ja schon irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Da wird dann der Glaube an Jesus Christus zweimal erwähnt, darum geht es nicht. Und so lesen wir in der Elberfelder Bibel, in der Fußnote, dass es heißt, damit die Verheißung aus Glauben Jesu Christi den Glaubenden gegeben werde. Wiederum der Unterschied wird hier getroffen. Wir glauben an Christus und der Glaube Christi wirkt in uns und macht uns auch dessen gewiss, dass wir die Verheißungen, die er uns gegeben hat, erlangen werden. In Epheser, Kapitel 3, die Verse 11 und 12. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zuversicht haben, in aller Zuversicht, durch den Glauben an ihn, heißt es hier. Aber die Authorized Version, die King James Bibel, die schreibt, damit wir Zuversicht haben, durch seinen Glauben, durch den Glauben des Sohnes. Dadurch haben wir diese Zuversicht. Aber wir haben diesen Glauben, Jesu Christi, in uns. Und auch in Jakobus, Kapitel 2 und in Vers 1. Meine Brüder und Schwestern, heißt hier, halte den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit frei von allem Ansehen der Person. Aber die Elberfelder Bibel schreibt hier wiederum, haltet den Glauben oder habt den Glauben Jesu Christi. Also die schreiben, meine Brüder und Schwestern, habt den Glauben Jesu Christi. Diesen Glauben müssen wir haben. Der muss in uns wohnen. Es ist nicht nur der Glaube an Jesus Christus, nicht nur der Glaube an den Vater, es ist der Glaube Jesu Christi, den wir auch haben müssen und werden, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. In Offenbarung Kapitel 2 und Vers 13. Offenbarung 2 und Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest, wiederum, und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch wiederum eine schlechte Übersetzung. Und du hältst an meinem Glauben fest. Kann es auch übersetzt werden. Und sollte es übersetzt werden. Wir sollen an dem Glauben Jesu Christi festhalten. Seinem Glauben. Und dann auch in Offenbarung Kapitel 14. Und Vers 12. Und so bringt es auch die Elberfelder Bibel. Zunächst einmal hier die Lutherbibel. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Elberfelder Bibel schreibt, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. So, jetzt wiederum die Frage gestellt. Wenn Jesus zurückkommt zu dieser Erde, wird er diesen, seinen Glauben in uns finden. Den Glauben an Gott, den Glauben an Jesus Christus, den Glauben an die Wundermacht und die Wunderkraft Gottes, an sein Wort, aber auch den Glauben Jesu Christi in uns. Wird er den finden? Das ist die Frage. Schauen Sie, in Galater Kapitel 5, da werden Charakteristika angesprochen, die den Heiligen Geist oder die Frucht des Heiligen Geistes beschreiben. Und da wird in Vers 22 gesagt, die Frucht aber des Geistes, schauen Sie, es ist die Frucht, nicht die Früchte, alles dies ist Teil dessen, was der Heilige Geist in uns bewirkt, wenn er in uns wohnt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und dann Vers 23, Sanftmut und Keuschheit. Aber wo das Wort Treue hier übersetzt wird, da ist das griechische Wort das Wort Pistis, P-I-S-T-I-S. Und alle die Stellen, die wir gerade jetzt gelesen haben, wo das Wort Glaube benutzt wird, all diese Stellen haben das Wort Pistis zugrunde liegen. Es gibt also hier keinerlei Grund, auf einmal dieses Wort mit Treue zu übersetzen. Nein, es geht um den Glauben. Und so ist die Frucht des Heiligen Geistes eine Frucht, die den Glauben, und es geht hier natürlich jetzt um den Glauben Christi, beinhaltet. Und wenn Sie den Heiligen Geist erlangen, dann haben Sie damit auch den Glauben Christi in sich wohnen. In Epheser Kapitel 3 und Vers 17. Da heißt es auch hier, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Tut er das? Tut er das? Und schauen Sie, der Glaube an Gott und auch an unseren Gebrauch des Glaubens Christi in uns, der muss zunehmen. Der muss wachsen. Der ist nicht statisch, sondern er wird mehr und mehr an Stärke bei uns gewinnen, soll er zumindest. Und wir lesen dies in Lukas Kapitel 17. In Lukas Kapitel 17 und Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Oder die Elberfelder Bibel schreibt, mehre uns den Glauben. Und so bietet Gott diese Möglichkeit uns an. Er will, dass wir im Glauben gestärkt werden, dass unser Glaube an ihn und der Glaube Christi in uns immer mehr und mehr stärker wird. Und hier gibt es eine interessante Stelle in 1. Thessalonicher, die uns wiederum die Verantwortung und die Aufgabe der Predigerschaft zeigt, in diesem Zusammenhang. Es geht nicht nur darum, dass sie den Glauben predigen, sondern in 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 10, was wird da gesagt? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, und das tun wir nebenbei gesagt auch, dass wir sie alle zum Laputtenfest in Deutschland sehen können von Angesicht, und hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Wiederum auch hier, durch praktische Beispiele, praktisches Leben, natürlich auch durch Besprechungen und durch Predigten und alles dies auf privater, persönlicher Basis mithelfen, den Glauben in ihnen zu stärken und zu mehren. Das ist eine Verantwortung, eine Aufgabe der Predigerschaft. Und so kann der Glaube in uns wachsen und immer stärker werden. In 2. Korinther Kapitel 10. 2. Korinther, Kapitel 10, und lesen wir in Vers 15. Wir rühmen uns nicht über alle Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach unserem Maß überschwänglich zu Ehren kommen. Auch hier wird die Verantwortung, die Mitwirkung, sagen wir einmal, der Predigerschaft angesprochen durch Paulus. Aber es geht darum, dass der Glaube in uns wachsen muss. In 2. Thessalonicher Kapitel 1. In 2. Thessalonicher Kapitel 1 und in Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder und Schwestern, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr. Und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Liebe und Glaube gehören natürlich zusammen. Die Frage ist, ist das bei uns der Fall? Wächst bei uns sowohl die Liebe als auch der Glaube Gottes in uns? Schauen Sie, Abraham, heißt es, wurde stark im Glauben. Er wuchs im Glauben. In Römer Kapitel 4. Und hier wird auch eine Definition gegeben von dem ich jetzt sprechen möchte. Denn was ist jetzt eigentlich dieser Glaube? Wie kann man den definieren? In Römer Kapitel 4 und in den Versen 20 und 21. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Schauen Sie, er zweifelte nicht durch Unglauben. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Zweifel und Unglaube. Sondern er wurde stark im Glauben, oder wie die Mengebibel sagt, er wurde im Glauben immer stärker. Und dann heißt es, er wusste aufs Allergewisseste. Die Lutherbibel 2009 schreibt, er war völlig davon überzeugt. Das ist der Glaube, den Christus in uns sehen will. Sind wir völlig davon überzeugt, dass was Gott uns verheißt, das wird er durchführen, auch wenn es so unwahrscheinlich wie auch immer aussehen mag. Und das bringt mich zu der Frage, was ist eigentlich Glaube? Wie wird der Glaube in der Bibel dann definiert? Wir hatten hier eigentlich schon eine Definition gesehen, aber schauen wir uns Hebräer Kapitel 11 an. Hebräer Kapitel 11, und lesen wir in Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Zunächst einmal geht es hier mir jetzt um das Nichtzweifeln, wie wir ja gerade von Abraham gelesen haben. Er zweifelte nicht durch Unglauben. Der Glaube eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln. Die Mengebibel schreibt ein festes Überzeugtsein. Wie ich schon angedeutet habe, Zweifel und Glaube, die passen nicht zusammen. Und es gibt viele Stellen, die uns dies zeigen. Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14. Und in Vers 28. Es geht hier darum, dass Jesus auf dem Wasser wandelte und der Petrus, immer so ein bisschen vorwitzig, der sagte, ja, wenn du es wirklich bist, in Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Zunächst schien es so, der glaubte, dass das wirklich so geschehen könnte. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und dann Vers 30. Und als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Schauen Sie, er blickte auf das, was er sah. Darauf haben wir gleich noch zu sprechen. Und damit verlor er seinen Glauben. Vers 31. Und Jesus streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In ähnlichen Passagen stellt Christus die Frage, warum habt ihr denn noch keinen Glauben? Auch Furcht kann natürlich damit eine Rolle spielen, aber hier geht es um den Zweifel. Warum hast du gezweifelt, dass das möglich ist? Der Zweifel zerstört deinen Glauben. In Jakobus Kapitel 1, wiederum auch hier verweise ich auf unsere Broschüre über Lehre uns zu beten. In Jakobus Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern ohne Vorwurf gibt. Warum wird das hier erwähnt? Nun, manchmal denkt man, jetzt habe ich Gott schon so oft um etwas gebeten. Gott muss mir doch jetzt Vorhaltungen machen, er muss mir doch jetzt etwas vorwerfen. Wieso hast du das noch nicht begriffen? Wieso hast du das noch nicht erlangt? Nein, nein, nein. Gott, wenn wir wirklich ein aufrichtiges Herz haben, das bemüht ist, das Richtige zu tun, dann wird Gott antworten ohne Vorwurf. Und es heißt, und so wird es ihm gegeben werden. Und hier in diesem Falle, da wird ihm die Weisheit gegeben werden. Aber jetzt Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn schauen Sie, wenn man im Glauben bittet, dem wirklichen, wahren Glauben, diesem festen Glauben, dieser festen Überzeugung, dann bedeutet dies, man hat keinen Zweifel. Das ist ein Nicht-Zweifeln. Wenn man aber im Glauben bittet, kann man nicht zweifeln. So heißt es, bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, denn der Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen, wie auch gerade eben Petrus. Zunächst einmal war er sehr beständig, als er auf dem Wasser ging, und dann sah er die Winde um ihn herum und die hohen Wellen, und dann wurde er sehr unbeständig, nicht wahr? Dann begann er zu zweifeln, und dann sank er. Es geht um Gebet im Glauben ohne Zweifel. Sie können sich nachher 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8 anschauen, wo es darum geht, dass wir ohne Zweifel beten sollen. Ohne Zweifel. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann müssen wir den Glauben haben, dass Gott uns hört und dass er uns antwortet. In Markus Kapitel 11 und Vers 23. Zunächst sagt er in Vers 22, das hatten wir eben schon gelesen, habt Glauben an Gott. Was ist dann die Konsequenz? Wahrlich, ich sage euch, und natürlich geht das noch mehr, wenn man den Glauben Christi in sich hat. Wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer. Es geht hier um ein Problem, ein großes Problem, ein wirklich uns in Atemnot bringendes Problem sozusagen. Jetzt hat man aber den Glauben an Gott und auch den Glauben Christi in sich, dass dieses Problem beseitigt werden wird. Hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Das ist eine sehr interessante Aussage, die aber wiederum den Zweifel unter Anklage stellt. Lukas Kapitel 24 und Vers 38. Lukas 24 und in Vers 38. Das heißt, und er sprach zu ihnen, ja, was seid ihr so erschrocken? Es ist, als Christus jetzt nach seiner Auferstehung ihnen erscheint. Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Und was für Gedanken geht es hier? Die Menge-Bibel schreibt, warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Zweifel, dass das gar nicht der Christus war, den sie gekannt haben. Das war irgendwie so ein Geist, vielleicht ein Dämon, meinten sie hier. Er fragt, ja, warum habt ihr solcherlei Zweifel? Warum geschieht das? Na, offensichtlich kam das nicht von Gott. Daran müssen wir uns auch erinnern, wenn wir beginnen zu zweifeln. Das sind Gedanken, die kommen nicht von Gott. Wo kommen die her? Die können aus unserem eigenen Innern kommen, das ist klar. Vielfach kommen sie aber auch durch dämonische Beeinflussung. Wie, was? Ach, glaub doch nicht, dass Gott dir jetzt helfen kann. Das ist doch unmöglich. Sieh doch dir mal die Umstände an. Das gibt's doch gar nicht. Warum steigen Zweifel in ihren Herzen auf, wenn sie zu Gott um etwas bitten? Haben wir mitunter Zweifel, dass Gott, sagen wir mal, seine Versprechen halten wird? Na, das wird er sicherlich doch nicht tun. Ich bete mal, aber. Haben wir Zweifel, dass er uns helfen wird? Dass wir wirklich überwinden werden, dass wir wirklich im Reich Gottes sein werden, wenn wir diesen Weg gehen und nicht aufgeben. Haben wir Zweifel, auch in der Kirche, dass wir doch letztendlich nicht das Wort Gottes verkündigen können und sollten und müssten? Und ist das der Grund, warum es viele Organisationen jetzt gibt, die sich auch alle als Teil des Leibes Christi verstehen, die aber nicht mehr das tun, was Gott ihnen sagt, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Und damit gehört auch die Warnungsbotschaft an alle Nationen, dass es einen schrecklichen Krieg geben wird, dass es eine große Trübsal geben wird, so schrecklich, so gewaltig, dass kein Mensch am Leben bleiben würde, wenn Christus nicht eingreifen würde. Wird das heute in den meisten Kirchen Gottes verkündigt? Oder ist das so eine verwässerte Botschaft, eine verwässerte Predigt, sagen wir einmal, oder ein verwässerter Artikel, den kann man so oder so sehen. Man kann einfach nicht allzu viel daraus entnehmen. Wie sieht es aus mit Zweifel, dass man stark genug ist, nicht nur zu überwinden, sondern auch seinen Teil zu tun? Wenn Gott uns in seine Kirche beruft, dann hat er damit auch eine Absicht, dass wir uns vorbereiten, natürlich auf das Reich Gottes, aber auch, dass wir unseren Teil tun, was immer dieser Teil sein mag. Wenn er uns Talente gibt, die wir auch anwenden sollen und können und müssen zum Wohl, zur Freude vielleicht von anderen Menschen, sollen wir das tun. Wenn er uns die Möglichkeit gibt, das Talent gibt, in anderer Hinsicht mitzuarbeiten an der Verkündigung des Evangeliums, dann sollen wir das tun. Dann sollen wir nicht sagen, ja, das ist mir jetzt aber zu lästig und ach, das irgendwie, ich habe da jetzt keine Lust dazu, suchen sich jemand anderen, der das macht. Damit verleugnet man letztendlich seinen Glauben an Christus, an Gott den Vater und den Glauben Christi in sich, dass Gott, wenn er uns eine Aufgabe gibt, uns auch die Kraft gibt, es zu vollbringen und auch die Motivation gibt, es zu vollbringen. In Philipper Kapitel 2, da wird Folgendes gesagt. Philipper Kapitel 2 und in Vers 14. Tut alles ohne Murren. Sie haben eine Aufgabe von Gott erhalten, tun Sie es ohne Murren, ohne sich darüber zu beklagen, ohne zu sagen, ja, ich mag das aber irgendwo gar nicht und ich möchte das auch gar nicht tun. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Auch ohne Zweifel, dass Gott einem diese Aufgabe übertragen hat, sagen wir einmal. Ja, ich habe zwar das Talent, aber ich weiß nicht, ob wirklich Gott will, dass ich daran weiterarbeite. Oder ich habe diese Aufgabe jetzt erhalten, aber ich weiß nicht, ob Gott wirklich will, dass ich das mache. Nein, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Im Psalm 56, da wird uns etwas weiteres gesagt. Wir gehen jetzt durch Probleme, sagen wir einmal. Große Probleme. Einige haben sehr, sehr große Probleme. Und ich spreche jetzt nicht nur von der allgemeinen Problematik der Maßnahmen im Hinblick auf den Coronavirus und diese Beschränkungen und Begrenzungen dessen, was man noch tun darf überhaupt. In vielen Fällen ist die Welt zu einem absoluten autokratischen System geworden, wo die Regierenden über die Bürger herrschen, in einer Weise, wie es das noch nie eigentlich in dieser Gesamtheit gegeben hat. Aber wir nähern uns ja der Wiederkunft Christi und Satan hat einen großen Zorn. Und alles das kommt von Satan. Er will, dass wir Zweifel bekommen, auch an unserer Aufgabe. Er will uns diese Aufgabe so schwer wie möglich machen. Im Psalm 56 und Vers 9 vergessen wir nicht, dass Gott über uns wacht. Er sagt, zähle die Tage meiner Flucht, aber besser übersetzt heißt es, er zählt die Tage meiner Flucht und er sammelt meine Tränen in seinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. David hatte keinen Zweifel daran, dass Gott unsere Probleme, unsere Leiden sieht. Und dass er sogar unsere Tränen, die wir vergießen, jetzt symbolisch gesehen, in einem Krug sammelt. Und dass er, wie gesagt, die Tage unserer Verzweiflung, unserer Flucht vielleicht auch, unserer Flucht vor der Wirklichkeit möglicherweise auch, dass er die zählt. Die sind ihm nicht verborgen. Und wir müssen begreifen, dass Gott immer bei uns ist. Und so müssen wir das auch glauben. Glauben wir das? Oder haben wir da Zweifel? Glauben wir, dass Christus in uns lebt? Glauben wir, dass wenn wir bei der Taufe den Heiligen Geist erlangt haben, dass der Glaube Christi in uns wohnt? Oder glauben wir vielleicht gar nicht einmal, dass wir getauft worden sind nach aufrichtiger Reue und nach der Anerkennung des Opfers Jesu Christi für unsere Sünden, dass wir den Heiligen Geist erlangt haben. Haben wir auch insoweit dann vielleicht Zweifel? In Römer Kapitel 6 und Vers 8. Römer 6 und in Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben, denn unser alter Mensch ist ja begraben worden in dem Wasserbad der Taufe, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir wissen auch, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht mehr stirbt. Natürlich werden wir mit ihm leben, wenn Christus zurückkommt und wir verherrlichte Gottwesen werden. Aber auch das müssen wir glauben. Aber darüber hinaus glauben wir auch, dass Christus jetzt in uns lebt und seinen Glauben in uns mehr und mehr stärkt. Nicht, dass sein Glaube in diesem Sinne gestärkt werden müsste, aber wir nehmen immer mehr und mehr seinen Glauben in uns an und lassen ihn in uns wirken. Und was ist noch etwas, an das wir glauben müssen? In Psalm 119. Auch das ist etwas, was natürlich die Israeliten damals in keinster Weise getan haben. Aber was wir tun müssen. Psalm 119 und Vers 66. Da bittet David Gott: Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Tun wir das? Glauben wir zu allen Zeiten den Geboten Gottes, die Tatsache, dass Gott uns sagt durch seine Gebote, wie wir zu leben haben? Und wenn man nämlich an die Gebote Gottes glaubt, dann wird Gott auch die Einsicht, die Erkenntnis, was das Gesetz Gottes uns sagt, vermehren. Schauen Sie, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Diese kostenlose Broschüre, die zeigt Ihnen, dass die Welt mehr und mehr in Gesetzlosigkeit untergeht. Und ich spreche jetzt von der Gesetzlosigkeit im Hinblick auf das Gesetz Gottes. Die Menschen wollen nichts mehr von dem Gesetz Gottes wissen, von den 10 Geboten, von den Rechtsvorschriften, von den Satzungen, die die 10 Gebote näher beschreiben und erklären, von dem Sinn des Gesetzes. Denn Christus sagte ja, er kam, um das Gesetz groß und herrlich zu machen. Er hat uns die geistliche Dimension des Gesetzes veröffentlicht. Es geht nicht darum, dass er das Gesetz abgeschafft hätte, in keinster Weise. Aber wir halten das Gesetz heute, wir müssen es tun, in geistlicher Anwendung. Was ist die Motivation in vielen Fällen, wenn etwas gesagt wird? Warum halten wir zum Beispiel das Pfingstfest heute? Pfingsten, eines der 7 jährlichen Festtage. Die meisten Menschen wissen gar nichts von den jährlichen Festtagen. Sie haben vielleicht vom Sabbat gehört, dem wöchentlichen Festtag, von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Einige halten ihn, aber wie sieht es mit den jährlichen Festtagen aus, die ja auch Sabbate genannt werden? Von denen weiß man so gut wie nichts. Auch hier eine kostenlose Broschüre, Gottes heilige Jahresfeste. Die meisten Menschen halten Feste, die gar nicht von Gott kommen, gemäß ihrer Tradition, Feste, die im Heidentum verankert waren und sind, aber sie halten nicht die Jahresfeste Gottes, die jährlichen Sabbate. Sie können nicht den wöchentlichen Sabbat halten und dann die jährlichen Sabbate verleugnen. Auch das würde in keinster Weise im Einklang stehen mit Gottes Willen, dann glauben sie Gottes Geboten nicht, denn Gott hat uns geboten, auch die jährlichen Jahresfeste zu halten. Wir hatten in Hebräer Kapitel 11 und Vers 1 die Definition des Glaubens schon gesehen. Kehren wir noch einmal zurück, denn ich hatte den zweiten Teil zwar schon gelesen, aber noch nicht behandelt. Zur Erinnerung, es ist der Glaube eine feste Zuversicht, Hebräer 11 und Vers 1, es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln, aber jetzt an dem, was man nicht sieht. Was man nicht sieht. Wenn man es sieht, dann ist eigentlich Glaube gar nicht mehr notwendig. Dann sieht man es ja bereits. Das Gleiche gilt für die Hoffnung. Wenn man etwas erhofft, dann sieht man es ja noch nicht. Das Gleiche mit dem Glauben. Nun, wir kennen alle die Stelle in Johannes 20, wo es um den sogenannten ungläubigen Thomas geht. Warum war der ungläubig? Nun schauen wir uns an, was hier gesagt wird. Johannes Kapitel 20 und Vers 24. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, der war nicht bei ihnen, den anderen Aposteln, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Antworten: Wenn ich nicht sehen kann, diesen Beweis habe, diesen physischen Beweis, dass Christus wirklich euch erschienen ist, dann kann ich es nicht glauben. Die Tatsache, dass ihr mir das sagt, daran kann ich nicht glauben. Die Tatsache, dass Prediger ihnen vielleicht in einer Predigt etwas sagen, wenn sie diesen physischen Beweis nicht haben, dass das auch so ist, kann ich das nicht glauben. Auch wenn sie aus dem Wort Gottes zitieren. Und nach 8 Tagen, Vers 26, waren seine Jünger abermals darin und Thomas war bei ihnen. Und kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie, also mit anderen Worten ein Geistwesen, der sich hier natürlich jetzt erkennbar macht in physischer Hinsicht, aber der kein physisches Wesen mehr ist, der geht natürlich auch durch geschlossene Türen. Der kommt also, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Mit anderen Worten, das hat er dann getan. Es ist nicht so, dass er heute nach wie vor diese Male hätte an seinen Händen und an seiner Seite, aber damals hat er sie so materialisiert, damit der Thomas sehen konnte und glauben konnte. Und dann sagt er aber, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Schauen Sie, wie das Ungläubige mit dem Sehen wollen in Verbindung gebracht wird. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jetzt glaubte er. Und spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, nicht mit seinen physischen Augen wahrnimmt. Und gleichwohl die Gewissheit hat, dass es Realität ist, in geistiger Hinsicht. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1. Und lesen wir die Verse 8 und 9. Ihn aber, Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, an Jesus und aber auch an den Glauben Jesu in uns. Nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Tun wir das? Glauben wir? Haben wir die feste, felsenfeste Überzeugung, dass Jesus Christus in uns wohnt, dass er mit uns arbeitet, dass er da ist, dass er existiert, dass er unser Hohepriester ist im Himmel, der für uns eintritt bei Gott dem Vater, dass er in uns lebt, wenn wir bereits getauft sind, oder dass er uns leitet, wenn wir dabei sind, zur Taufe zu kommen? Haben wir dieses Nicht-Zweifeln an dem, was man natürlich nicht sieht, physisch gesehen? Ihr werdet euch aber freuen, heißt es damit, unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens, das Endprodukt, sagen wir einmal, die Endkonsequenz erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, mit anderen Worten, die Tatsache, dass wir dann im Reich Gottes sein werden. Das ist das Endziel unseres Glaubens und auch des Glaubens Jesu Christi in uns, dass wir es ins Reich Gottes schaffen. Aber der Zweifel, der muss außen vor bleiben. 2. Korinther 5 und Vers 7, eine ganz bekannte Stelle und auch eine sehr wichtige natürlich, eine Stelle, die wir in unserem Leben anwenden müssen, immer und immer wieder. 2. Korinther 5 und Vers 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen noch nicht, was uns der Glaube bringt. Mit anderen Worten, der Glaube gibt uns diese felsenfeste Überzeugung, dass das so ist, obwohl wir es nicht sehen. Noch nicht sehen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. In Hebräer Kapitel 11 wird dies auch mit dem Beispiel von Mose gezeigt. Hebräer Kapitel 11 und Vers 27. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Schauen Sie, auch der Glaube, dass man das tun muss, was Gott von uns verlangt, der wird nicht dadurch untergraben, dass man sich jetzt vor menschlichen Anordnungen fürchtet. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Er fürchtete sich nicht fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Tun wir das? Halten wir uns an Gott, halten wir uns an Christus, den wir ja jetzt nicht sehen können, aber wir wissen, dass er da ist, wir wissen, dass er bei uns ist, dass er in uns ist. Wir leben so, als ob wir ihn sehen. Und das auf kontinuierlicher Basis. Die Mengebibel schreibt, er wurde stark, als ob er den Unsichtbaren sähe. Ist das der Glaube, den Christus in uns finden wird, wenn er zurückkommt? Schauen Sie, der Glaube, den Christus will, der erforderliche Glaube, den der Vater will, das ist kein toter Glaube. Das ist ein lebendiger Glaube, aber noch mehr, ein lebendiger Glaubensgehorsam. Deswegen spricht die Bibel von Glaubensgehorsam, wenn es gar keinen Gehorsam gibt, wenn der nicht notwendig ist. Es geht um den Gehorsam, das Gesetz Gottes zu halten. Und der Glaube verleiht uns die Fähigkeit auch dazu, es zu tun, die Überzeugung, es tun zu müssen. In Römer Kapitel 1 und Vers 5. Ihn haben wir empfangen, oder durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seinen oder seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden. Den Gehorsam des Glaubens. Und das wird noch einmal wiederholt in Kapitel 16, Römer 16 und in Vers 26. Nun aber ist das Geheimnis offenbart und kundgemacht durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Diesen Gehorsam des Glaubens oder diesen Glaubensgehorsam. Wie sieht das mit Abraham aus, der ja dieses absolute Überzeugungs, diese absolute Überzeugung hatte, dieses Nicht-Zweifeln daran, diesen Glauben? War das dann nur theoretisch? Jetzt hatte er Glauben, naja, aber musste etwas dazu auch tun oder nicht? Oder musste er gehorsam sein oder nicht? Hebräer Kapitel 11 und Vers 8. Schauen Sie, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus. Und er wusste nicht, wo er hinkäme. Mit anderen Worten, er sah noch nicht seine Zukunft. Die war noch nicht da. Die Realität war noch nicht da. Aber gleichwohl war er gehorsam. Gott berief ihn. Er sagte ihm, zieh aus seinem Haus. Und er tat es. Wusste nicht, wo er hinkäme. Aber durch diese Bereitwilligkeit, Gott gehorsam zu sein, wurde sein Glaube gestärkt. Und dann wurde er mehr gehorsam. Und dann wurde der Glaube mehr gestärkt. Und so sieht das bei uns auch aus, oder nicht? Wir tun etwas, vielleicht mit etwas wenig Glauben. Wir sind gehorsam. Und es wirkt sich auf unsere Bereitschaft aus. Und wir sehen, dass alles funktioniert. Und dann kann man das nächste Mal wiederum vielleicht in stärkerem Maße noch dann gehorsam sein. Und so weiter und so fort. Es geht um einen lebendigen, um einen tätigen Glauben. Es geht nicht um einen toten Glauben. Deswegen heißt es auch in 1. Thessaloniker, Kapitel 1 und die Verse 2 und 3. 1. Thessaloniker 1 und die Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euren unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Es geht hier um das Werk, das wir tun im Glauben. Und von diesem Werk, diesen Werken, spricht auch Jakobus. Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2 und in Vers 14. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, ich habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen, fragt er. Vers 17. So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Vers 18. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. Wenn du wirklich meinst, du hast Glauben ohne Werke und der bringt was, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Schauen Sie, der Glaube manifestiert sich dadurch, dass man gehorsam ist, dass man Werke tut, die einen Gott tun sehen möchte. In Vers 20: Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Oh, sie glauben an Gott? Sie glauben an Jesus Christus? Sie glauben vielleicht sogar, dass der Glaube Christi in ihnen lebt? Und dann wollen sie aber die Werke nicht tun, die Gott von ihnen verlangt? Das ist nutzlos. Bringt nichts. Und dann in Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dann sie müssen tätig sein. Sie müssen ihren Glauben durch ihre Werke, ihren Gehorsam unter Beweis stellen. In Galater Kapitel 5 und in Vers 6. Galater 5 und Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas. Es geht nicht um die physische Beschneidung, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube manifestiert sich durch die Tat. Und es ist eine von der Liebe Gottes motivierte Tat. Und was ist Liebe? Die Liebe Gottes ist das aufrichtige Wollen und die Absicht, dass man anderen wohltut. Das aufrichtige Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Und was für eine größere Wohltat kann es heute sein, als dass die Kirche das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt, denn dann und nur dann kann Jesus Christus zurückkommen. Das ist das, was Matthäus 24, Vers 14 uns sagt. Und dieser Glaube, um den es mir geht, um den es Gott geht, das ist kein Glaube, der auf Menschenweisheit beruht. Den kann man sich nicht selbst erarbeiten oder durch logische Ideen dann akzeptieren. Nein, nein. Es geht in 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 5 um ganz etwas anderes. 1. Korinther Kapitel 2 und in Vers 5. Paulus sagt, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wie ich sagte, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft und durch den Heiligen Geist können sie den Glauben Christi in sich erhalten. Und auch der Heilige Geist, die Kraft Gottes, kann ihnen bereits vorher schon den Glauben an Gott den Vater und an Jesus Christus geben, wenn der Heilige Geist mit ihnen wirkt, noch bevor ihrer Taufe. Es geht um die Kraft Gottes, es geht nicht um Menschenweisheit. Und wenn sie, sagen wir einmal, meinen, weil der Herr links so schön spricht, diese Menschenweisheit hat, deswegen will ich mich jetzt auch dann dieser Kirche anschließen, dann haben sie nicht begriffen, worum es geht. Es geht hier nicht um Menschenweisheit, es geht nicht um mich, es geht darum, dass hoffentlich Gottes Kraft durch mich ihnen gegenüber zeigt, worum es geht. Und dieser Glaube, der fürchtet sich nicht vor Menschengeboten, wenn sie den Geboten Gottes widersprechen. Kehren wir zu Hebräer Kapitel 11 zurück und lesen wir Vers 23. Hebräer 11 und Vers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und die hatten dann auch begriffen, dass Mose eine Zukunft hatte und dass Gott etwas mit Mose vorhatte. Sie wussten vielleicht noch nicht genau, worum es ging. Aber hier, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot, das ja besagte, alle kleinen Kinder, wenn sie männlich waren, sollten getötet werden. Die fürchteten sich nicht davor. Sie hielten es mit Sicherheit nicht. Sie hatten den Glauben, diesem Gebot entgegenzuhandeln, weil sie dem Gebot Gottes gefolgt sind. Auch das ist der Glaube, den Christus in uns sehen will, wenn er zurückkommt. Viele fürchten sich zu viel vor Menschen geboten und sind bereit, Kompromisse zu schließen. Und wenn das Mahlzeichen des Tieres den Menschen angeboten wird, dann sind viele bereit, es anzunehmen, auf ihre Stirn, auf ihre rechte Hand. Und nur wenige werden es ablehnen und sagen, nein, wir werden dieses Mahlzeichen nicht annehmen, wir werden nach wie vor das Zeichen Gottes, das er uns gegeben hat, akzeptieren und danach leben. Schauen Sie, Christus bat den Vater um etwas sehr Merkwürdiges vielleicht, wenn man sich das vorstellt, aber es war so merkwürdig gar nicht, aber um etwas sehr Bemerkenswertes. Und wir lesen das in Lukas Kapitel 22 und in Vers 32. Lukas 22 und Vers 32. In Vers 31 sagt er: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, Vers 32, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, wenn du dann bekehrt wirst, wenn du dann den Heiligen Geist erlangt hast, so stärke deine Brüder. Ich habe den Vater für dich gebeten, sagt Christus zu Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Schauen Sie, Christus wusste, dass Petrus nicht genug Glauben haben würde. Als er verhaftet wurde, nachdem er zunächst einmal sein Schwert zog, um ihn zu verteidigen, aber dann floh er. Warum floh er? Was ist in diesem Falle geschehen? Nun, Jesaja Kapitel 28 und Vers 16 sagt uns etwas. Jesaja 28 und Vers 16. Darum spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist, und wer glaubt, der flieht nicht. Aber Petrus hatte noch nicht diesen unerschütterlichen Glauben, dieses Nichtzweifeln, und so floh er. So floh er. Aber später wurde er stark im Glauben. Und Christus heilte Menschen durch ihn. Er folgte Christus, er hielt sich nicht an die Menschengebote. Er hatte nicht diese Furcht, dass man Menschengeboten folgen müsste, wenn sie im Widerspruch standen zu dem, was Gott gesagt hatte. Er hat dann auch mit sehr großem Freimut Simon den Zauberer zurechtgewiesen. Und er hat diesen Glauben bis zum Zeitpunkt seines Abscheidens, seines Todes, beibehalten. Er wurde stark im Glauben. Zunächst einmal war dieser Glaube noch nicht da. Aber er wurde stark im Glauben. Aber hier ist der Punkt. Wie Jesus, Gott den Vater, bat, dass der Glaube von Petrus nicht aufhören möge, sondern immer stärker werden möge, so betet er auch uns und betet er auch für uns heute als unser Hohepriester zu Gott dem Vater, denn er ist es, der uns beisteht, der uns bei Gott dem Vater vertritt. Und so können wir auch hier die Zuversicht haben, dass unser Glaube nicht aufhören wird, wenn wir uns nicht abwenden von Gott dem Vater und Jesus Christus. Wir müssen natürlich unseren Teil tun. Die Warnung ist da. Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Aber wir haben die absolute Gewissheit, oder sollten sie zumindest haben, dass unser Glaube nicht aufhören wird. Kolosser Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben. Gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, und sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Wenn ihr im Glauben bleibt, wird euch diese Gewissheit zuteil, werdet ihr im Reich Gottes sein, sagt Paulus hier. Die Frage wiederum: Wenn Christus zurückkommt, wird er Glauben finden auf Erden? Den Glauben an den Vater? Den Glauben an ihn? Den Glauben an das Wort Gottes? Den Glauben an Gottes Wunderkraft? Wird er seinen Glauben in uns finden? Seine Frage scheint anzudeuten, dass es nicht sehr viele sein werden, bei denen er Glauben finden wird. Er wurde dies selbst einmal gefragt, in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13, und lesen wir Vers 23. Lukas 13 und Vers 23. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Was war seine Antwort? Er aber sprach zu ihnen, Vers 24, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Es geht darum, dass sie zusehen müssen, ganz individuell, ganz persönlich, dass sie es schaffen. Und sie können und werden es, wenn sie bis zum Ende ausharren und nicht aufgeben und nicht abfallen. Was sagt uns Christus? Zum Beispiel Matthäus 24, Vers 13, das können Sie sich nachher noch einmal durchlesen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Ob viel oder wenige, darauf kommt es ja bei Ihnen doch gar nicht an. Es geht um Sie, um Ihr ganz persönliches Schicksal, Ihr ganz persönliches Potenzial. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, dann wissen wir, dass wir mit seiner Hilfe es schaffen können und werden, wenn wir glauben, wenn wir nicht zweifeln. Denn was sagt uns Gott? Was sagt uns Christus? Wenn unser Glaube auch noch so klein ist wie ein Senfkorn, wenn wir zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg, und wir glauben das, und wir zweifeln nicht, dann wird es geschehen, und nichts, nichts, sagt er, wird euch unmöglich sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen weiteren schönen Verlauf des Pfingstfestes heute, und bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.